An. Herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, genauso wie die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien und Regierungssprecher Stefan Cornelius. Wir haben heute Freitag, deswegen beginnen wir mit den Terminen des Kanzlers und gleich zur Vorankündigung. Wir haben noch ein paar Ankündigungen, deswegen würde ich die erstmal durchmachen und dann Ihre Fragen dazu, weil ich weiß, es gibt schon eine ganze Liste an Fragen zum Besuch des Syrers. Herr Cornelius, bitte.
Genau, damit fange ich auch an. Der Bundeskanzler wird am Montag um 12.30 Uhr den Präsidenten der Arabischen Republik Syrien, Herrn Ahmed al-Sharaa, zu dessen Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt empfangen. Bei dem Termin ist auch ein gemeinsames Mittagessen geplant und für 14 Uhr eine Pressekonferenz vorgesehen. Am Mittwoch, am 1. April, leitet der Bundeskanzler wie üblich um 10 Uhr das Bundeskabinett. Das war's schon.
Wunderbar. Dann Herr von Sie.
Ja, ich darf Ihnen noch ein Element des angekündigten hochrangigen Besuches aus Syrien ankündigen. Auf Einladung des Auswärtigen Amts, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung findet am Montag, dem 30. März, im Auswärtigen Amt ein deutsch-syrischer Wirtschafts-Roundtable statt. Dabei tauschen sich hochrangige Wirtschafts- und Regierungsvertreter mit dem syrischen Staatspräsidenten Ahmed al-Sharaa über Perspektiven wirtschaftlicher Erholung und zum Wiederaufbau Syriens aus. Der langjährige Konflikt hat sich in Syrien in verheerender Weise auf die syrische Wirtschaft ausgewirkt. Der großen Armut der Bevölkerung und dem hohen Finanzbedarf für den Wiederaufbau kann auch durch ein wirtschaftliches Erstarken des Landes begegnet werden. Mit der Aufhebung zahlreicher EU-, US- und UN-Sanktionen sind nach dem Ende des Assad-Regimes die Grundlagen dafür gelegt worden. Dafür hat sich auch die Bundesregierung sehr stark gemacht.
Vielen Dank. Und bevor wir jetzt zu den Fragen dazu kommen, hat das BMUKN auch noch eine Reiseankündigung.
Genau, wir haben eine Reiseankündigung für Bundesumweltminister Carsten Schneider. Er reist vom 29. bis 31. März zu einem Antrittsbesuch in die Volksrepublik China. Im Rahmen seines Besuchs wird er sich mit dem chinesischen Umweltminister treffen, um sich eben über Themen Umwelt- und Klimaschutzpolitik auszutauschen. Klar ist ja, kein großes Umweltproblem in dieser Welt ist mittlerweile mehr ohne China zu lösen. Er wird sich deshalb vor Ort über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Emissionshandel, saubere Technologien, Dekarbonisierung der Wirtschaft und auch Kreislaufwirtschaft informieren und trifft dazu außerdem auch weitere Regierungsvertreterinnen und Vertreter sowie andere Vertreter auch der Zivilgesellschaft. Danke.
Vielen Dank. Dann fangen wir an mit dem Treffen des Kanzlers mit dem syrischen Präsidenten. Ich würde versuchen, das zu trennen von dem Wirtschaftsgipfel im Auswärtigen Amt. Wenn es sich nicht ganz halten lässt, dann müssen wir es irgendwann mischen. Aber erstmal Herr Rinke, bitte.
Herr Cornelius, vielleicht können Sie uns zwei, drei inhaltliche Punkte nennen von den Treffen, die dem Kanzler wichtig sind und auch eine Lagebeurteilung abgeben. Es ist ja nicht unumstritten, die Rolle des syrischen Präsidenten, die er einnimmt. Genau, was sind die Themen? Geht es da vor allem um Migration? Geht es um Stabilisierung des Landes? Auch um eine Verständigung, wie man gegenüber Iran sich positioniert?
Also es ist ja üblich, dass man solchen Gesprächen nicht vorweggreift, auch um sozusagen eine offene Gesprächsatmosphäre möglich zu machen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis zu erwarten, dass natürlich die Lage in der Region, der Krieg in der Region, aber auch die Situation in Syrien selbst in den unterschiedlichen Landesgebieten eine Rolle spielen wird, dass die Rückkehr von Syrerinnen und Syrern in ihr Heimatland eine tragende Rolle spielen wird und natürlich auch die Frage des Wiederaufbaus Syriens.
Dann habe ich Herrn Höfele dazu.
Ja, Höfele, DTS, guten Morgen. Sie haben jetzt die Themen gerade angeschnitten, aber mich würde interessieren, dem Herrn al-Sharaa werden ja doch teilweise heftige Kriegsverbrechen vorgeworfen. Herr Cornelius, können Sie noch mal sagen, warum es der Bundesregierung so wichtig ist, ihn zu empfangen, auch mit diesen, also zum Beispiel auch mit gemeinsamem Mittagessen? Das ist ja schon eine besondere Ehre.
Das ist keine besondere Ehre, das ist ein Gebot der Höflichkeit, wenn man sich mittags trifft, dass man auch was zu essen auf den Tisch stellt. Das würden Sie möglicherweise bei sich auch zu Hause machen. Und ansonsten ist es sehr wichtig, sich mit den Führern dieser Region auszutauschen. Wir haben dort Interessen. Das ist ungeachtet der Einordnung, die Sie vornehmen, finden politische Gespräche gerade mit außenpolitischen Partnern und Gesprächspartnern in der ganzen Welt statt.
Aber zu diesem Vorwurf der Kriegsverbrechen, halten Sie da dagegen? Sehen Sie das anders?
Ich beurteile diesen Vorwurf nicht.
Dann Herr Hausmann, bitte.
Ja, ich würde da auch noch mal nachhaken zum Thema Menschenrechtslage in Syrien. Ich könnte noch gar nicht sagen, ob das eine Rolle spielen wird und in welcher Form.
Selbstverständlich wird die innenpolitische Situation in Syrien eine Rolle spielen. Die Situation der verschiedenen Volksgruppen, das Auskommen, damit die Regierung, die Zentralregierung, diesen Staat zusammenhält. Unser Interesse ist es, dass Syrien stabil und prosperierend aufgebaut wird, auch mit Hilfe der vielen, vielen Syrerinnen und Syrer, die während des Bürgerkriegs hierher nach Deutschland und nach Europa gekommen sind und hier auch Schutz gefunden haben. Jetzt ist der Zeitpunkt für den Aufbau gekommen und darum wird es in diesem Gespräch gehen.
Dann Frau Küffner, bitte.
Ja, Sie haben ja ein paar Punkte genannt, die dort besprochen werden. Können Sie vielleicht auch einen Hinweis geben, ob da etwas verkündet wird? Also ist das in allen genannten Punkten der Anfang eines Dialogs? Ist man mittendrin oder wird man auch etwas abschließen können?
Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir den Besuch mal stattfinden lassen und am Montag auch die Gelegenheit nutzen, dann die Inhalte zu vertiefen und auch das, was vorbereitet wurde und was vorbereitet wird, auch öffentlich zu machen. Ich möchte diesen Besuch hier nicht vorweggreifen. Das wäre nicht nur unhöflich, sondern auch unprofessionell, auch inhaltlich unprofessionell. Solche Dinge müssen sich dann während des Besuchs entfalten und nicht über die Berichterstattung.
Herr Jessen.
Herr Cornelius, wird der Kanzler auch das Schicksal der Mitte Januar in Raqqa verschwundenen deutschen Journalistin Eva-Maria Michelmann ansprechen?
Das Auswärtige Amt kümmert sich über alle konsularischen Fälle und vermissten Fälle auch im Ausland. Ich bin über den aktuellen Sachstand nicht informiert und bin sicher, dass dieses Thema sowohl in der Vorbereitung wie auch anschließend eine Rolle spielt.
Wir haben ja diese Woche schon mal über diesen Fall gesprochen. Da habe ich gesagt, dass wir da sehr, sehr intensiv um Aufklärung kümmern, über unsere Vertretung in Beirut, die der konsularisch zuständig ist, über die Botschaft in Damaskus und auch hier in Berlin, auch bei Gesprächen hochrangiger Art, auch auf Ministerebene. Also wir sind da dran und was ich auch am Mittwoch gesagt habe, ist, dass bei solchen Fällen, bei einzelnen vermissten Fällen, es manchmal besser ist, da nicht sehr, sehr ins Detail zu gehen. Bitte vertrauen Sie darauf, dass sich die Bundesregierung hier wirklich kümmert.
Ja, das habe ich wohl in Erinnerung, was Sie am Mittwoch sagten. Gleichwohl der Zeitpunkt, zu dem Frau Michelmann verschwunden ist, das war ja direkt, nachdem Al-Sharas Truppen Raqqa eingenommen haben. Ist es da dann nicht sinnvoll, den, ich sag mal, Machthaber direkt anzusprechen, um auch die deutschen Bemühungen um Aufklärung zu verstärken und unterstützen, Herr Cornelius?
Ich glaube, der Zusammenhang, den Sie jetzt konstruieren, den kann ich nicht objektiv nachvollziehen. Das es sind komplexe Situationen, auch in den jeweiligen Orten in Syrien. Wenn der amtierende Präsident zur Aufklärung beitragen kann, dann wird er das sicherlich tun.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann gehen wir zu der Veranstaltung ins Auswärtige Amt. Herr Schmidtgen, bitte.
Eine Frage, die wahrscheinlich am besten aber Herr Wenzel vom BMWE beantworten kann. Was sind denn die Hoffnungen des Wirtschaftsministeriums in diesem Prozess mit Syrien? Wo kann man die wirtschaftlichen Beziehungen mit Syrien stärken? In welchen Bereichen?
Ja, ich denke, die politische Lage haben ja Regierungssprecher und der AA gerade schon deutlich gemacht. Uns ist gelegen an einer Stabilität in der Region. Und dazu gehört auch ein funktionierendes Wirtschaftssystem und ein wirtschaftlicher Aufschwung. Und wir sehen da Möglichkeiten, dass deutsche Unternehmen mit Produkten, mit Know-how einen Beitrag zu leisten in Partnerschaft mit den Syrerinnen und Syrern vor Ort. Auf konkrete Branchen möchte ich das zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingrenzen. Da wird man schauen müssen, wo sich am Montag dann Möglichkeiten zeigen.
Vielleicht noch ein Hinweis. Ich hatte ja vorhin sozusagen von den von der Verbesserung der Lage für die syrische Wirtschaftsentwicklung durch das durch die Rücknahme bestehender Sanktionsregime gesprochen. Das ist natürlich ein erster Schritt. Jetzt geht es darum, weitere Stellschrauben zu identifizieren, die eine wirtschaftliche Stabilisierung auch durch ausländisches Engagement befördern können. Diskutiert werden sollen vor allem Perspektiven für eine Verbesserung der Energieversorgung in Syrien, für eine Stärkung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland. Da gibt es großes Potenzial für Austausch, sowie die Voraussetzung für die Wiedereinbindung Syriens in das internationale Finanzsystem. Auch das ist ein dringendes Problem, wo Deutschland helfen will. Der Roundtable, der im Auswärtigen Amt stattfinden wird, wird durch den Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. und die Deutsche Industrie- und Handelskammer veranstaltet. Vielleicht noch der Hinweis, da am Anfang gibt es jeweils Statements der Gäste und auch der hier Empfangenden, und diese Statements werden auf dem YouTube-Kanal des Auswärtigen Amtes dann am Montag live übertragen. Da gibt es einen Hinweis dazu.
Die Nachfrage wäre, mit wie vielen Gästen rechnen Sie da am Montag und aus welchen Bereichen sind Unternehmer vertreten?
Es wird eine ganze Reihe von Gästen geben. Sehen Sie es mir nach, dass ich da jetzt nicht ins Detail gehen will. Wie üblich bei solchen Veranstaltungen kann es da auch noch zu Änderungen kommen. Aber es ist die Liste der Unternehmen könnten wir entsprechend im Nachhinein zur Verfügung stellen, wenn daran Interesse besteht. Aber sehen Sie es mir nach sozusagen, das ist noch so ein bisschen im Fluss, dass ich Ihnen da jetzt keine genauen Informationen geben kann.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Dann habe ich schon Fragen notiert zu den Äußerungen von Donald Trump zum Thema Iran. Stopp, bevor wir das machen, gibt es eine Frage zur Reise des Umweltministers? Das wird nicht vergessen. Das sieht nicht so aus. Dann gehen wir zu Trump, Iran und dem Kanzler, Frau Küffner. Moment.
Ja, Herr Cornelius, Donald Trump hat sich gestern zu Deutschland geäußert und hat es als unangemessen bezeichnet, dass deutsche Regierungsmitglieder gesagt haben, das ist nicht unser Krieg. Er hat gesagt, wenn Deutschland sagt, das ist nicht unser Krieg, dann kann er auch sagen, die Ukraine ist nicht unser Krieg. Was ist Ihre Reaktion, die Reaktion der Bundesregierung auf diese Äußerung?
Wir kommentieren jetzt nicht jede Äußerung anderer Staatsoberhäupter und werden auch in diesem Fall diese Äußerung intern bewerten. Wir stehen im engen Kontakt mit der amerikanischen Regierung, aber es ist jetzt keine Äußerung, die uns den Schlaf raubt.
Teilen Sie die Einschätzung des US-Präsidenten, dass die Ukraine nicht notwendigerweise der Krieg der USA ist?
Ich glaube, die Ukraine ist ein Krieg, der seit vielen, vielen Jahren die ganze Welt beschäftigt, der die Weltordnung und auch die amerikanische Dominanz in Europa, Amerikas Führungsrolle in Europa in Frage stellt. Insofern stelle ich es anheim, daraus Schlüsse zu ziehen, ob man das sich zu einem Problem für seine eigenen Interessen macht oder nicht.
Herr Rinke.
Herr Cornelius, anschließend daran, Sie haben ja gesagt, dass die Bundesregierung in engem Austausch mit der US-Regierung steht. Hat sich eigentlich in den letzten Tagen mehr Klarheit entwickelt, wie lange dieser Krieg noch andauern könnte? Es gibt ja widersprüchliche Äußerungen des US-Präsidenten, nicht zu Deutschland, aber auch dazu, und gleichzeitig die Verlegung von US-Soldaten in die Region. Also sind die Sorgen gewachsen, dass dieser Krieg doch noch etwas länger andauern könnte?
Ich mache jetzt keine Tagesmaßstabstabelle, ob etwas wächst oder schrumpft. Ich stelle nur fest, dass die Kommunikation in den letzten Tagen doch zunimmt, die darauf hindeutet, dass die Konfliktparteien in Kontakt stehen und miteinander sich austauschen. Ob dies zu einem Erfolg führt, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Wir haben als Deutschland, als Bundesregierung das Interesse, dass die Partner die sofortigen und bedingungslosen Angriffe aller, auch des iranischen Regimes auf die Region vor allem auch mit einklagen. Wir fordern Iran auf, die Blockade vor allem der Straße von Hormuz einzustellen. Das sind unsere Hauptinteressen. Und wir haben die Ankündigung des Präsidenten, die Frist zu einer Verhandlung noch mal zu verlängern, auch zur Kenntnis genommen. Sie wissen, dass heute die G7-Außenminister in Frankreich tagen. Es ist jetzt die Zeit für eine diplomatische Lösung gekommen. Und wir setzen hohe Erwartungen, dass auch über diesen Weg ein Pfad gefunden wird, diesen Frieden, einen Waffenstillstand zu erreichen.
Kurze Nachfrage. Es ist ja schon mehrfach von verschiedenen Mitgliedern der Bundesregierung das Angebot ausgesprochen worden, nach einem Krieg zu helfen. Gibt es da eigentlich mittlerweile konkrete Hilfsangebote oder Gespräche, wie diese Unterstützung aussehen könnte?
Über interne Gespräche kann ich jetzt wenig Auskunft geben. Hilfsangebote gibt es keine offiziellen. Voraussetzung ist, dass es einen Waffenstillstand gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, tatsächlich in der Region stabilisierend einzugreifen. Das ist Stand heute noch nicht der Fall.
Dann habe ich den Kollegen hier, bitte.
Herr Jörg Ratsch, dpa, Herr Cornelius, noch mal, weil Sie sagten, die Kommunikation deute darauf hin. Hat denn die Bundesregierung eigene Erkenntnisse, dass es Kommunikation gibt zwischen den Seiten und zwischen wem genau?
Die Bundesregierung hat viele Erkenntnisse, eigene, aber vor allem liest sie auch viel dpa und ist insofern sehr gut informiert.
Und noch eine kurze Nachfrage. Wie würden Sie denn aktuell die Arbeitsatmosphäre zwischen Berlin und Washington beschreiben? Nach allem, was jetzt telefoniert wurde, nach dem, was man gestern gehört hat.
Ich glaube, wir wissen ja aus den letzten Erfahrungen der letzten Monate, dass es einen Grundton gibt, der eine vernünftige Zusammenarbeit möglich macht. Auf dieser Basis wird auch miteinander gearbeitet. Sie können sicher sein, dass die Arbeitsebene im engen Kontakt miteinander steht und da konstruktiv miteinander umgegangen wird.
Frau Küffner.
Herr Cornelius, die Washington Post berichtet, das Pentagon würde erwägen, Militärgüter, die eigentlich für die Ukraine bestimmt sind, potenziell auch unter Pearl, stattdessen in den Nahen Osten weiterzuleiten. Haben Sie da eigene Erkenntnisse? Stimmt das oder nicht?
Wir haben dazu keine eigenen Erkenntnisse. Ich weiß nicht, ob das Verteidigungsministerium...
Also der Minister Pistorius hat sich ja heute Nacht, also bei uns Nacht, schon in Australien dazu geäußert. Sie haben es vielleicht vernommen. Er hat gesagt, können wir nicht bestätigen. Ich kann das auch noch hier nochmal unterstreichen. Also wir haben US-seitig keine Informationen, die darauf hindeuten, dass diese Lieferungen so nicht stattfinden, sowohl bilateral als auch in NATO-Gremien. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, deutsche Beteiligung an diesen Pearl-Paketen liegt bei 700 Millionen US-Dollar. Ein Paket mit 500 Millionen US-Dollar haben wir direkt übernommen in Gänze und dann nochmal zwei andere Teile von Paketen. Und wir werden auch regelmäßig über den Auslieferungsstand informiert. Sie wissen, dass die Details zu diesen Paketen eingestuft sind, weil wir ja nicht mitteilen wollen, welche Fähigkeiten und Mittel wir direkt liefern wollen. Und ich möchte mal unterstreichen, die NATO ist hier der zentrale Koordinator des Prozesses und übernimmt die Hauptabstimmung und auch die Finanzweiterleitung. Und ich glaube, der Generalsekretär hat sich gestern auch schon zu dem Thema geäußert. Also ich möchte unterstreichen, was der Bundesminister gesagt hat. Wir haben diesbezüglich keine Informationen, dass hier etwas nicht wie vereinbart läuft.
Dann würde ich kurz die Frage anschließen. Dürften die USA das eigentlich entscheiden? Das sind ja Güter, die unter dem Pearl-Programm von Europäern bezahlt werden.
Ich bin jetzt kein Jurist, ich weiß nicht, wie die Rechtsgrundlagen ausgearbeitet wurden, aber es gibt klare Vereinbarungen zwischen der NATO und den US und zwischen uns und der NATO. Wie gesagt, die NATO ist der Hauptprozesshalter und bisher haben wir auch den Prozess ohne Probleme weitergetrieben. Die Umfänge, was so benötigt wird, wird ja mit der Ukraine direkt abgestimmt. Und daraufhin sammelt im Grunde die NATO bei den Mitgliedstaaten, bei den Unterstützern das Geld ein und koordiniert dann mit den USA Zahlung gegen Lieferung an die ukrainischen Streitkräfte. Und bisher haben wir da keine Erkenntnisse und auch keine Anzeichen, dass etwas so nicht läuft.
Dann Herr Schmidtgen.
Herr Cornelius, es scheinen ja immer noch um die 100 deutschen Schiffe da auch festzuhängen in der Straße von Hormuz, genau. Wie kann denn die Bundesregierung da helfen? Es gab jetzt zuletzt Berichte, dass da auch das Frischwasser, die Nahrung an Bord in wenigen Tagen ausgeht.
Diese Berichte kann ich nicht bestätigen. Ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt dazu Erkenntnisse hat, aber die Besatzungen, wenn sie unter deutscher Flagge fahren, werden sicher konsularisch betreut. Sie sind in den Häfen auch unserer Verbündeten und unserer Partner in der Region zumindest auch unter deren Schutz. Und wir stehen im engen Austausch mit den Partnern, dass diese Sicherheit gewährleistet wird.
Das war derartig umfassend und genau richtig, dass ich da gar nichts weiteres hinzufügen kann. In der Tat, unsere Vertretungen vor Ort sind da auch mit den unter deutscher Flagge stehenden Schiffen direkt in Kontakt.
Nachfrage? Dann wäre die Nachfrage, es scheint ja so zu sein, dass vor allem chinesische Schiffe da durchfahren können. Das heißt, die Straße ist befahrbar, wenn die Iraner das zulassen. Würden Sie jetzt deutschen Schiffen empfehlen, da auch durchzufahren, wenn das nicht unser Krieg ist?
Ich glaube, die Regelung, die China für einige Schiffe gefunden hat, auch Indien, geht zurück auf direkte Abmachungen mit dem iranischen Regime. Diese Form der Abmachung wird von der Bundesregierung momentan nicht angestrebt. Deswegen warten wir ab, bis die militärische Situation eine Passierbarkeit wieder möglich macht.
Vielleicht der grundsätzliche Hinweis, es steht dann nicht der Bundesregierung an, entsprechende Empfehlungen abzugeben. Das ist letztlich immer die Entscheidung des jeweiligen Kapitäns, ob das geht. Der Kapitän wird es aber auch auf der Basis von versicherungsrechtlichen Fragen stellen. Da gelten teilweise unterschiedliche Regelungen. Deutsche Schiffe werden sich da an dem bestehenden oder nicht bestehenden Versicherungsschutz auch orientieren. Insofern ist es nur ein weiteres Plädoyer dafür, dass es letztlich eine verhandelte Lösung zur Befahrbarkeit dieser Straße geben muss, weil ansonsten wird es auch aus versicherungsrechtlichen Gründen, so banal es manchmal ist, gar nicht so einfach sein, dass ein Kapitän eine solche Entscheidung treffen kann. Das gilt auch für die festsitzenden, beispielsweise touristischen Schiffe aus Deutschland, die da noch vor Anker liegen.
Dann habe ich Herrn Jessen.
Ja, eine Lernfrage, Herr Müller. Ist das Monitoring der Waffenlieferung an die Ukraine eigentlich so, dass es Ihnen auf jeden Fall zeitnah auffallen würde, wenn Waffen für die von Europa bezahlt wurde, nicht geliefert wurden in einer angemessenen Zeitnähe? Würden Sie das schnell merken?
Wie ich gerade gesagt habe, über unsere Anteile werden wir regelmäßig informiert. Die Pakete gehen ja regelmäßig auch nicht in Gänze, sondern es geht ja immer Verfügbarkeiten der US-Industrie oder Verfügbarkeiten aus US-Lagern. Aber über unsere Anteile werden wir regelmäßig informiert.
Ich glaube, es war der Präsident Zelensky, der diese Befürchtung geäußert hat und der auch gesagt hat, Trump habe ihm gegenüber eine weitere Unterstützung der Ukraine davon abhängig gemacht, dass die Ukraine bereit sei, den gesamten Donbass Russland zu überlassen. Hat die Bundesregierung Kenntnis über ein solches Junktim, Herr Cornelius?
Die Bundesregierung hat dazu keine neuen Kenntnisse, nein.
Dann höre ich Herrn Peters.
Dann noch mal eine Frage an Herrn Müller. Sind denn die Beträge für diese Waffen aus dem Pearl-Programm schon geflossen? Sind die schon gezahlt worden an die USA?
Also laut meiner Information ist es so, dass die Staaten auf ein gemeinsames Konto bei der NATO ihre Beträge einzahlen. Und dann erfolgt eine Übermittlung, sobald die Verfügbarkeit der Güter zugesagt wurde.
Nachfrage, Rückfrage. Ist Ihnen bekannt, dass die Republik Schweiz derzeit auch Probleme mit amerikanischen Waffenlieferungen hat, dass bezahlte Waffen oder Gelder dafür umgeleitet werden in andere Bestellungen durch die USA?
Also über Vorgänge, die andere Staaten betreffen, kann ich mich nicht äußern.
Dann habe ich den Kollegen gezeigt. Hat sich erledigt. Okay, gut. Wenn es keine weiteren Fragen mehr dazu gibt, dann wechseln wir das Thema. Herr Thurer hatte eine Frage zu eine UN-Entscheidung bzw. Enthaltung. Moment.
Herr Cornelius, können Sie noch mal oder Herr Giese erklären, warum sich Deutschland in der UN-Generalversammlung beim Thema Sklavenhandel enthalten hat?
Das kann ich gerne machen. Vielleicht erst mal ein bisschen zum Hintergrund. Im Kern geht es in der von Ghana eingebrachten Resolution darum, eine bestehende Lücke im VN-System zu schließen. Da es bislang keine eigenständige Resolution der UN-Generalversammlung mit ausschließlichem Fokus auf die Sklavereigeschichte Afrikas und den transatlantischen Sklavenhandel gibt. Diese Resolution hat natürlich sehr, sehr viele Länder weltweit eine besonders hohe Bedeutung, ganz besonders für die etwa 80 Staaten aus der afrikanischen Gruppe sowie die karibische und ausgewählte lateinamerikanische Staaten, die das gemeinsam betrieben haben. Für die Bundesregierung ist völlig klar, der transatlantische Sklavenhandel und die Sklaverei waren entsetzliche Gräueltaten mit bis heute spürbaren Folgen, die zu Rassismus, Ungleichheit und Ungerechtigkeit weltweit beitragen. Es ist extrem wichtig, der Opfer zu gedenken und die fortdauernden Folgen zu adressieren. Die Bundesregierung unterstützt daher das Anliegen Ghanas und der Afrikanischen Union, das historische Unrecht des transatlantischen Sklavenhandels auch im multilateralen Rahmen aufzuarbeiten. Deutschland steht dabei aus solidarisch an der Seite der Opfer und ihrer Nachkommen und setzt sich für Versöhnung, Gedenken und den Kampf gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausbeutung weltweit auch im VN-System ein. Wenn wir konkret zu einer Resolution unsere Stimme abgeben, schauen wir uns immer den konkreten Text einer Resolution an. Hier gab es lange Verhandlungen und bei der von Ghana eingebrachten Resolution sahen wir im finalen Text Problempunkte, insbesondere, dass die Resolution den transatlantischen Sklavenhandel als das schwerste Verbrechen der Menschheitsgeschichte bezeichnet. Damit wird eine Hierarchie zwischen verschiedenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit impliziert, die die Bundesregierung auch mit Blick auf die deutsche Geschichte so nicht mittragen kann. Und das war die gemeinsame Haltung aller EU-Länder. Deswegen haben sich alle EU-Mitgliedstaaten enthalten.
Eine Nachfrage, Herr Giese. Also das eine betrifft ein Geschehen wesentlich, das 1500 begann und ein paar Jahrhunderte andauerte. Das andere ist der Holocaust. Wieso muss man da Rangfolgen festlegen? Wegen dieses Begriff, das schwerste Menschheitsverbrechen? Vielleicht gibt es ja mehrere, die gleichbedeutend die schwersten sind. Das ist doch nicht völlig von der Hand zu weisen, oder?
Aber, also wie gesagt, ich habe das gerade ausgeführt, in dem Text wird eine Hierarchisierung geschaffen und gegen diese Hierarchisierung sind wir mit dem Blick auf unsere eigene Geschichte, aber auch mit dem Blick auf weitere rechtliche Implikationen. Ich könnte Ihnen dazu kurz noch was unter 3 erzählen, wenn Sie mögen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Dann gehen wir wieder unter 1. Gibt es Nachfragen unter 1 dazu? Sieht nicht so aus. Dann wechseln wir das Thema. Herr Rinke hatte eine Frage zum Thema Tankpreise.
Genau. An die Bundesregierung, ich weiß nicht, entweder Herr Cornelius oder Herr Wenzel. Der Bundesrat beschließt ja heute das Maßnahmenpaket, was die Bundesregierung eingebracht hat und der Bundestag beschlossen hat. Aber die Länder eigentlich übergreifend fordern zusätzliche Maßnahmen. Die Vorschläge reichen von Übergewinnsteuer bis Energiesteuersenkung. Aber eine Forderung taucht bei sehr vielen auf. Das ist nämlich die Orientierung am Luxemburger Modell, wo das Wirtschaftsministerium den Oberpreis für Sprit festsetzt. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung jetzt diesen Weg auch mitgeht. Zumal Österreich, was ja immer bisher als Vorbild galt, ja selber über so eine Regelung nachdenkt.
Also das sind zurzeit Diskussionen im politischen Raum. Da möchte ich eigentlich jetzt noch keine Detailbewertung vornehmen. Sie haben mitbekommen, dass sich Wirtschaftsministerin Reiche auch gestern noch mal geäußert hat, dass wir die Lage weiter eng beobachten. Und falls weitere Maßnahmen erforderlich werden, werden wir sie ergreifen. Das haben wir auch immer gesagt. Was dann nötig wird, das müssen wir abwarten.
Wenn ich noch mal nachfrage, dann drücke ich es etwas härter aus. Die Ministerpräsidenten werfen der Bundesregierung vor, dass sie das Thema total unterschätzen und nicht reagieren, sondern nur beobachten, dass das, was jetzt heute beschlossen wurde, bei weitem nicht ausreicht und dass Sprengstoff innerhalb der Bevölkerung ist. Deswegen nochmal die Frage, denkt das Wirtschaftsministerium, machen wir es ganz konkret, daran, sich am Luxemburger Modell zu orientieren und eine Preisobergrenze festzusetzen?
Wir haben in den letzten Wochen, denke ich, klargemacht, dass wir sehr schnell und umfangreich reagiert haben auf die Anstiege der Kraftstoffpreise, indem wir eben die nicht nur die Regelung zu den Preisänderungen an den Tankstellen, die für Ruhe im Markt und Transparenz für die Verbraucher sorgt, beschlossen haben, sondern auch die Verschärfung der Missbrauchsaufsicht durch das Bundeskartellamt, indem wir das Bundeskartellamt da stark gestärkt haben. Das sind jetzt die Maßnahmen, die in kürzester Zeit von der Regierung und vom Parlament beschlossen wurden. Und wie gesagt, sollten weitere Maßnahmen erforderlich werden, wird die Bundesregierung da reagieren.
Herr Ratsch.
Kurz noch eine Nachfrage auch zu dem Thema. Wie bewerten Sie denn aktuell die jetzt wieder doch leicht zurückgehende Entwicklung bei den Preisen? Ist das schon ein bisschen Grund zum Aufatmen oder noch nicht?
Naja, die Lage im Nahen Osten und in der Straße von Hormuz bleibt weiter angespannt. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Ich würde jetzt nicht in eine Deutung von Marktsignalen hier von dieser Stelle einsteigen.
Herr Jessen.
Ja, zunächst eine Lernfrage. Wäre die Festsetzung von Preisobergrenzen, also Luxemburger Modell, in Deutschland eigentlich ohne Gesetzesänderung möglich oder müsste dazu Recht verändert werden?
Das ist jetzt eine juristische Grundsatzfrage, die kann ich nicht aus der hohen Hand beantworten, weiß ich nicht.
Vielleicht können Sie nachliefern. Zweite Frage, anknüpfend an das, was Kollege Rinke genannt hat. Sie kennen die aktuellen Zahlen, ZDF-Politbarometer, dass 80% der Deutschen, und zwar in Kenntnis des beschlossenen Maßnahmenpaketes, dies für absolut unzureichend hält. Das ist ein gewaltiger öffentlicher Druck. Da hilft doch, wir beobachten weiter. Das hilft nicht wirklich, auf diesen Druck einzugehen.
Das war keine Frage, denke ich.
Die Frage ergibt sich eigentlich logisch daraus. Wie gehen Sie mit diesem wachsenden öffentlichen Druck? 80% der Bevölkerung aktuell halten die Maßnahmen der Bundesregierung unter Federführung Ihres Hauses für absolut nicht ausreichend. Wie gehen Sie mit diesem öffentlichen Druck um?
Indem wir die Lage nüchtern weiter bewerten und beobachten. Ich habe gerade dargestellt, dass wir sehr schnell umfassende Maßnahmen ergriffen haben, und sollten weitere Maßnahmen erforderlich werden, werden wir sie ergreifen.
Herr Rinke.
Ja, noch mal eine Frage an Herrn Cornelius. Ein Hintergrund dieser Debatte ist ja, dass man nicht genau weiß, wie lange dieser Krieg geht. Also, dass man keine Maßnahmen ergreifen will, wenn dann eben die Preise wieder runtergehen durch eine Entspannung. Jetzt hat aber die Arbeitsministerin heute gesagt, dass sie damit rechnet, dass der Krieg noch sehr, sehr lange, ich zitiere, andauert. Wenn das so ist, dass der Krieg noch sehr, sehr lange andauert, würden Sie dann sagen, dass die Bundesregierung den bisher vorsichtigen, beobachtenden Kurs jetzt ändern muss und dann eben doch zu anderen Regelungen kommt, weil offenbar die Preise an den Tankstellen hoch bleiben werden?
Ja, ich glaube, wir können jetzt lange spekulieren über die potenzielle Kriegsdauer. Wir sehen aber auch, wie Äußerungen von Kriegsteilnehmern unmittelbar zu Preisschwankungen, zu Preisreduzierungen wieder führen. Das ist also eine sehr volatile Lage, und deswegen halte ich es auch für angemessen, dass wir das sehr genau beobachten. Die Unterstellung, die Vorstellung der Ministerpräsidenten, dass die Bundesregierung sich nicht dafür interessiere, ist nicht korrekt. Also natürlich wird in allen möglichen Häusern die Auswirkungen sehr genau beobachtet, auch auf den Markt. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Markteingriffe schon eine Maßnahme sind, die bedacht sein wollen. Haben auch europarechtliche Konsequenzen. Und all dies ist wenig geeignet, das zum täglichen Spekulationsfutter beizumischen.
Wenn ich kurz nachfragen darf, Sie haben genau das Stichwort erwähnt, europarechtlich. Setzt sich denn die Bundesregierung dafür ein, dass man europarechtlich jetzt zu weiteren Maßnahmen kommt? Denn diese Möglichkeit zur Übergewinnabschöpfung, egal wie man dazu steht, die läuft ja jetzt auf EU-Ebene erstmal aus.
Was die Bundesregierung tut, hat das Wirtschaftsministerium gerade ausführlich geschildert. Und darüber hinaus habe ich auch keine Beiträge zu leisten.
Dann hat Herr Schmidtgen eine Frage zum Thema Bloomberg-Bericht.
Genau. Herr Cornelius, Bloomberg hat ja gestern berichtet, dass in der Bundesregierung offenbar eine Liste geschrieben wird von Gütern, vor allem aus dem digitalen Bereich, von denen die US-Amerikaner abhängig sind von uns. Können Sie den Bericht bestätigen?
Ich kann ihn nicht kommentieren, diesen Bericht. Das passiert. Ich habe ihn erstens nicht genau gelesen. Ich weiß nicht, auf welcher Quelle er beruht. Deswegen kann ich das auch nicht verifizieren.
Wäre es aber im deutschen Interesse, eine solche Liste zu führen?
Das deutsche Interesse ist, Deutschland stark und autark zu halten. Eine Liste macht Deutschland nicht stark und autark.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann hat Herr Rinke noch mal eine Frage zum Thema Social Media Verbot.
Bitte zu Social Media, ja. Auch da, sorry Herr Cornelius, muss ich wieder auf die Ministerpräsidenten kommen, die sich heute Morgen dazu geäußert haben. Nach den US-Urteilen gegen zwei US-Plattformen, dass der Jugendschutz unterlaufen wird und deswegen Millionenstrafen verhängt wurden, hat das nochmal die Debatte hier angefeuert, wann es ein Social-Media-Verbot für Jugendliche geben soll. Jetzt hat der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein gesagt, jeden Tag, den man wartet, setzt man die Jugend neuen Gefahren aus. Deswegen die Frage, bleibt die Bundesregierung dabei, dass sie bis Juni mit einer Reaktion warten will, bis dann der Kommissionsbericht des Familienministeriums vorliegt?
Selbstverständlich.
Können Sie vielleicht noch eine Begründung geben?
Das Familienministerium das selbst begründen oder weil es federführend ist, auch den Zeitplan, den die Ministerin ja gestern noch mal konkretisiert hat, erläutern.
Das wäre vielleicht doch.
Genau, also ich kann das auch nur bestätigen. Die Ministerin hat das auch gestern noch mal verdeutlicht. Die Expertenkommission will bereits jetzt im April eine erste Bestandsaufnahme vorlegen und im Juni wird dann der Bericht der Kommission vorgelegt. Und anhand dieses Berichtes werden dann Vorschläge erarbeitet.
Wenn ich noch mal nachfragen darf, das Argument ist ja, dass sich andere in der Welt schon längst mit diesem Thema beschäftigen. Die Australier sind zu einem Schluss gekommen. Die US-Gerichte haben jetzt doch sehr hart entschieden, was kann die Kommission dann noch an neuen Erkenntnissen bringen, was man nicht jetzt schon weiß?
Naja, das, was im Moment ja passiert ist, dass die Kommission eben an den Vorschlägen arbeitet und eben auch die Jugendbeteiligung beispielsweise hier ganz wichtig ist, das läuft im Moment alles. Und wir beobachten das ja sehr genau, was im Ausland passiert. Und das bestätigt uns ja auch darin, dass es hier einen dringenden Handlungsbedarf gibt. Die Ministerin hat das ja sehr schnell nach ihrem Amtsantritt auch ganz oben auf die Agenda gesetzt und dann auch sehr zügig die Expertenkommission eingesetzt. Auch das ist ja alles, läuft ja relativ schnell, wenn wir jetzt im April auch schon einen ersten Zwischenbericht bekommen. Und das, was die Kommission eben jetzt erarbeiten soll, das soll ja dann auch relativ zügig umgesetzt werden.
Dann habe ich mit einem neuen Thema noch Herrn Höfele.
Eine Frage ans BMV hätte ich.
Mhm. Da müssen wir, glaube ich, einmal kurz warten.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne wissen, wie bewerten Sie denn die heute vorgelegten Bilanzzahlen der Bahn?
Ich sehe sie gerade gar nicht.
Hier bin ich.
Ach, da, okay. Ja, danke. Danke für die Frage. Genau, also die Deutsche Bahn hat heute ihre Bilanz vorgelegt. Da ist auch um 11.30 Uhr eine Reaktion unseres Ministers zu rausgegangen. Er hat sich dazu geäußert und darauf hingewiesen, dass die, seine Äußerungen weist darauf hin, dass die Bilanz eben zu den steigenden Passagierzahlen zeigt, dass Deutschland eben die Bahn braucht und Deutschland auch die Bahn will und dass der Konzern aber auf der anderen Seite eben noch eine Vielzahl an Herausforderungen zu meistern hat hinsichtlich Qualität, Service und nicht zuletzt auch bei der Pünktlichkeit ist eben noch viel zu erledigen. Er sagt aber auch weiterhin, dass wir die Weichen für einen Neuanfang gestellt haben. Das Personal wurde mit einem Vorstand neu aufgestellt. Die Veräußerung der DB Schenker ist eine strukturelle Änderung und wir haben eben weitreichende Finanzierungen zugesagt und gesichert.
Sind denn solche Zahlen, wie sie heute veröffentlicht wurden, tolerabel für die Zukunft?
Wir schauen uns sie natürlich jetzt gemeinsam mit der Bahn an und ziehen da an einem Strang, die Bahn nach vorne zu bringen.
Ich habe keine weiteren Fragen mehr auf der Liste und würde mich deswegen an dieser Stelle bedanken und ein schönes Wochenende wünschen.